Der Ostergruß der frühen Kirche lautete: Der Herr ist auferstanden. Die Gemeinde antwortet: Er ist wahrhaftig auferstanden. Und dann nehmen wir gemeinsam das Halleluja auf, das wir eben auch in der Orgel mitgehört haben. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Ich grüße Sie ganz herzlich zu diesem Ostergottesdienst hier in der Kirche, aber auch denen ein herzliches Grüß Gott, die an den Geräten diesen Gottesdienst mitverfolgen. Wir hatten ja schon das Vorrecht, den Posaunenchor draußen zu hören. Das war schön, wenn die Sonne scheint und wenn man noch die Blumen dazu hat und dann diese Klänge, da ist Ostern gut eingeläutet worden. Und wenn man hier nach vorne schaut, wie sich hier auch die Deko verändert hat, der Ostergarten von Karfreitag, von Palmsonntag zu Karfreitag und jetzt die Osterbotschaft, sie leuchtet einem aus diesem Grab heraus. Er ist wirklich auferstanden. Die Auferstehung Jesu bringt uns die Freiheit. Es ist ein Losgekauftsein von Hölle, Tod und Teufel. So sagt uns der Wochenspruch: Christus spricht, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle, aus Offenbarung 1, Vers 18. Ostern, das ist ein Fest der puren Freude, einer Freude, die deshalb so rein ist, weil sie die Tiefen kennt und bezwungen weiß. Und so rufen wir mit dem Apostel Paulus: Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Er ist erstanden. Wir hören dieses Lied. Lasst uns miteinander beten, Wir beten mit Worten aus dem Christushymnus unter der Nummer 765. Wir beten im Wechsel zwischen aus- und eingerückten Zeilen. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Denn in ihm ist alles geschaffen, das Sichtbare und das Unsichtbare, oder Mächte oder Gewalten. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten. Denn es hat Gott wohlgefallen. Und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel. Jesus Christus, Herr des Lebens, alle unsere Tage haben ihr Licht von diesem Morgen. Von diesem Morgen, an dem du die Nacht des Todes überwunden hast. Alle unsere Nächte, auch die letzte, haben ihren Trost von deiner Gegenwart, die du uns zugesagt hast. Hilf uns zu begreifen und zu bewahren, was deine Auferstehung uns eröffnet hat. Überwunden ist, was uns bedrängt. Vor uns aber liegt das Leben, das die Zeichen deiner Güte und deiner Treue trägt. Amen. Wir beten miteinander und füreinander in der Stille.
Vertraue nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Amen.
Lasst uns miteinander unseren christlichen Glauben bekennen mit der weltweiten Christenheit. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Wir hören das Lied »Die Liebe des Retters«.
Dass es deine Güte war, die den Preis bezahlte und mich errettet hat. Ich danke dir, Jesus, dass es deine Gnade war, die die Sünde aller Welt auf die Schulter nahm. Ich danke dir, Jesus, denn der Tod hat nicht gesiegt, weil du auferstanden bist und nicht im Grabe bliebst. Ich danke dir, Jesus, für das, was du mir gibst, ein Leben für die Ewigkeit, weil du in mir lebst.
Liebe Schwestern und Brüder, der schreckliche Tag der Kreuzigung ist vorbei. Der Todesschrei Jesu hat dem Geschehen am Kreuz ein Ende bereitet. Das Unmögliche ist möglich geworden. Gottes Sohn ist tot. Der Vorhang im Tempel zerreißt von oben an und die Erde bebt. Das ist wirklich Gottes Sohn gewesen, hört man den Hauptmann des Hinrichtungskommandos noch sagen. Etwas später nehmen sie den Leichnam Jesu vom Kreuz herunter. Josef von Arimathea, ein reicher Mann, ein Jünger Jesu, bittet Pilatus, ihn bestatten zu dürfen. Und nun liegt er in dieser neu geschlagenen Felsengruft. Ein großer Stein verschließt das Grab, der Tod ist besiegelt. Vor dem Grab sitzen Maria Magdalena und die andere Maria, so heißt es. Sie starren auf den Stein, der die Toten und die Lebenden trennt. Sie begreifen noch gar nicht richtig, was geschehen ist. Die Tatsache des Todes ist noch nicht in ihr Fühlen gekommen. Sie empfinden nur tiefe Leere, wie sie auch viele andere erleben, die einen Menschen zu Grabe tragen müssen. Nach der Sabbatruhe zieht es sie wieder ans Grab. Sie müssen sehen, um fassen zu können, Jesus wirklich tot? Noch sind die Erinnerungen so präsent, seine ermutigenden und aufrichtigenden Worte klingen noch in ihren Ohren. Es war doch erst, als sie in Jerusalem eingezogen sind mit ihm, und nun soll alles vorbei sein. Das Grab liegt noch so da, wie sie es vor dem Sabbat verlassen haben, nur dass inzwischen Soldaten aufgezogen sind. doch nicht als Ehrenformation, sondern als Sicherheitsmaßnahme. Sie sollten gewährleisten, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Es sollte verhindert werden, dass nicht etwa einige seiner Jünger den Leichnam stehlen, um eine Auferstehung vorzutäuschen. Das alles sehen die beiden Marias sich gegenseitig unterstützend in der Trauer. Da stehen sie nun, wie kurz nach der Bestattung, der Blick auf das Grab gerichtet. Unfasslich, was dann geschieht. Doch hören wir, was Matthäus schreibt über die Auferstehung. Matthäus 28, Vers 1 bis 10. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er es gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Der Engel, wie ein Blitz vom Himmel, erneut bebt die Erde, doch diesmal mit noch größerer Gewalt. Gottes umwälzende Kraft stellt alles auf den Kopf. Mitten in das Zwielicht, im Zwielicht schwindende Nacht, strahlt ein neuer Morgen auf. Das Leben bricht sich Bahn und die Soldaten erbeben ebenfalls. Furcht überkommt sie und sie fallen in Schockstarre auf den Boden. Aber gerade sie mit ihrem kritischen Blick auf das Geschehen sind zu wertvollen Zeugen der Auferstehung geworden. Sie ertappen keine Jünger beim Leichenklau, sondern werden umgehauen von der Wucht der Auferstehung. Unvorstellbar, unfassbar, unbegreiflich wirkt Gott. Ein Engel mit weißem Gewand, leuchtend wie ein Blitz, rollt den Stein vom Grab. Das Grab ist leer, die Totenstarre aufgehoben. Fürchtet euch nicht, spricht der Engel zu den erschütternden Frauen. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Schaut's euch selber an, das Grab ist leer. Eben noch wollten sie sich die grausame Tatsache des Todes, wollten sie verstehen und sich in das Unabwendbare hineingeben. Doch der Tod kann Gott nicht halten. Er hat es mit Gott selber, hat sich mit Gott selber angelegt und hat verloren. Fürchtet euch nicht, er lebt. Unbegreifliches löst Unsicherheit und Ängste aus, kaum Freude. Sie erleben ein Erdbeben und ein Erschrecken. Ein Erschrecken, wie es Mose am brennenden Dornbusch erlebt hat. Ein Erschrecken, wie es Jesaja erlebt hat, als er dem lebendigen Gott im Thronsaal begegnet und nur noch stammeln kann, weh mir, ich vergehe. Die Hirten auf dem Feld, die die himmlische Herrlichkeit am nächtlichen Himmel erleben und erbeben und erschüttert sind. Oder die Jünger, denen Jesus auf dem stürmischen Wasser entgegenkommt. Wenn wir merken, dass wir dem allmächtigen Gott begegnen, dann wird uns augenblicklich auch klar, dass es eine kaum auszuhaltende Spannung ist. Das passt doch nicht, Gott und Mensch. Aber gerade in der Auferstehung und im Kreuz schafft Jesus die Brücke zwischen Gott und uns. Deshalb gehört zu dieser Osterbotschaft dieses "Fürchtet euch nicht". Ihr müsst die Gottesbeziehung nicht fliehen. Ihr dürft vor Gott bleiben, weil die Erlösung geschehen ist. Darin leuchtet das Wort auf, das uns auch in der Taufe zugesprochen wurde. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. In Jesus Christus darf und soll ich dieses Wort fassen und ganz persönlich annehmen. Das wird zum Osterzeichen. Das ist die Überschrift des Christendaseins. Fürchte dich nicht. Jesus ist auferstanden, er lebt. Das ist keine schlichte Information, die man weiterzugeben hat. Es ist das Wort, das die Grenze zum Tod sprengt. Es ist die Nachricht über Hölle, Tod und Teufel. Deshalb, fürchte dich nicht, er lebt. Und nun werden die Frauen ihrerseits aufgefordert: Bleibt nicht bei euch stehen, geht eilend hin und sagt seinen Jüngern. Nicht die Welt ist der erste Adressat der Osterbotschaft, der Auferstehung, sondern seine Jünger, diejenigen, die mit ihrem Glauben scheinbar gescheitert sind, sollen Mut fassen. Sie müssen nicht länger traurig sein. Ihr müsst Jesus nicht bei den Toten suchen und ihr müsst euch nicht mit dem Tod Jesu arrangieren. Um den Marathonlauf, den wir aus dem Sport kennen, rankt sich die Legende, dass ein Läufer nach dem Sieg der Athener in der Schlacht von Marathon auf den Weg nach Athen, dass er sich auf den Weg nach Athen machte. Rund 40 Kilometer im Eiltempo in die Stadt, um den Bewohnern, die zittern, zu sagen: Wir haben gesiegt. Und diese Stadt, wo die Angst regiert hat und von der Angst bestimmt war, wird plötzlich der Siegesruf deutlich und laut. Kommt kein feindliches Heer. Es kommt keine fremde Herrschaft über uns. Der Sieg ist unser. Dieses Bild müssen wir im Hinterkopf haben, wenn wir vom Evangelium sprechen, von der guten Nachricht. Der Läufer von Marathon hat das Evangelium "Wir haben gesiegt" nach Athen gebracht. So sollen auch nun die Jüngerinnen das Evangelium von Jesus Christus den Jüngern sagen. Er hat gesiegt, er lebt. Deshalb fordert der Engel die Frauen auf: Geht eilends. Müssen wir das vielleicht auch als Gemeinde wieder neu hören? Er lebt. Lasst die Köpfe nicht hängen. Lasst euch nicht runterziehen, sondern schaut nach oben. Es ist wirklich so, Jesus lebt und er hat diese Erde nicht aufgegeben. Er hat gesiegt und uns erlöst von unserer Schuld. Das soll uns als Gemeinde bestimmen, auch in der Pandemiezeit, auch unter Druck von außen, auch unter Druck in den verschiedensten Dingen unseres Lebens. Er lebt. Das ist die Basis unseres Lebens. Ostern, das ist nicht einmal im Jahr. Ostern krempelt unseren Alltag um. Wir blicken anders auf unseren Alltag. Und die Osterbotschaft bestimmt das, wie wir leben. Ostern verändert den Blick auf das Sterben. Um diesen Sieg geht es, wenn wir uns mit dem Tod konfrontiert sehen. So ist der Tenor unserer Beerdigungen nicht das Leben, das hier vergangen ist. Wir stehen an den Gräbern nicht am Ende. So wertvoll der Rückblick auf ein Leben ist, so wichtig es ist, dass einem Menschen auch ein würdiges Abschiednehmen ermöglicht wird. Es ist nie die zentrale Botschaft unserer Beerdigungen. Das Kennzeichen einer christlichen Beerdigung ist die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus. Es ist eine Protestkundgebung wider den Augenschein. Beim Grab setzen wir niemals den Schlusspunkt. Am Grab gibt es nicht nur die Vergangenheit, sondern in Jesus Christus Zukunft. Wir rufen den Sieg Jesu aus. Und zur Liturgie am Grab gehört auch der Osterchoral. Christ ist erstanden von der Marter allen. Des sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein. Kyrie eleis. Dieser Klang soll uns neu in die Ohren und ins Herzen kommen. Wer von der Osterbotschaft lebt, wird sein Leben anders leben. Ich begreife mein Leben nicht als Zeit zwischen Geburt und Sterben. Der Blick auf die Ewigkeit befreit mich davon, aus diesem Leben herausquetschen zu müssen, was nur geht. Er befreit mich vor der Angst, irgendetwas zu verpassen, wenn ich dies oder jenes nicht tun kann. Wäre Christus freilich im Grab geblieben, dann wäre das anders. Dann müssten wir es sagen, wie es Paulus sagt und wie es im Jesaja steht: Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Nun aber ist Christus auferstanden. Das befreit zum Dienst am Nächsten. Die Zeit, die ich dem Hilfsbedürftigen schenke, beschneidet mich nicht in meiner Lebenszeit. Ich bin frei, mich zu verschenken. Ich muss nicht ängstlich festhalten, was nicht festzuhalten ist. Die lebendige Hoffnung auf die Auferstehung bewirkt auch einen anderen Umgang mit dem Tod. Wir müssen die Tatsache unseres Sterbens nicht ausklammern. Wie wohltuend ist es, wenn man bei Geburtstagen im hohen Alter jemanden besucht und man nicht an einer Formel wie Hauptsache gesund hängen bleiben muss. Wenn wir darüber reden können, dass die Hoffnung auf die Ewigkeit auch die letzten Jahre prägt und uns auch im werden hohen Alter Hoffnung gibt und Halt gibt. Natürlich gerne gesund, aber was nutzt es einem Menschen, wenn er gesund stirbt aber Jesus Christus das Leben nicht kennt. Mit der Auferstehung ist aber auch dem Teufel die Grenze gesetzt. Das Leben siegt, weil das Anrecht des Todes nicht mehr besteht. Jesus hat uns erlöst von den Ketten der Vergänglichkeit und der Schuld. Er hat uns frei gekauft. Menschen dürfen aufleben, weil die Last der Schuld sie nicht weiter niederdrücken darf. Die Nachricht soll auch in unseren Alltag hinein. Was hat der Engel den Frauen gesagt? Geht, ich komme nach Galiläa, und Galiläa ist der Ort des Alltags. Gott kommt in den Alltag hinein. Das Wort von der Auferstehung ist kein Wort für den Gottesdienst allein, sondern es ist ein Wort für den Alltag. Wissen Sie, man hat diese Tage manchmal den Eindruck, darf Kirche dies oder darf Kirche jenes noch tun? Und man lauscht den Virologen, man lauscht den Nachrichten im Fernsehen, und dann kommt noch als kleines Add-on oder als größeres Add-on, als Zugabe, als Ergänzung der Glaube an Jesus Christus. Nein, der Glaube an Jesus Christus ist die Basis unseres Lebens. Weil wir an Jesus Christus glauben, stellen wir uns dieser Welt. Wir nehmen die Nachrichten wahr. Wir nehmen die Herausforderungen auch in dieser Pandemie wahr. Aber wir nehmen sie immer wahr als Menschen, die wissen, unser Herr lebt und er regiert. Er hat diese Welt nicht aufgegeben, er hat sie in seiner Hand. Die beiden Marias gingen, um das Grab anzuschauen, um dem Toten nahe zu sein. Und dann erleben sie das umwälzende Handeln Gottes, die Auferstehung Jesu. Seither gilt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Amen. Wir wollen alle froh sein. Wir hören dieses Lied. Diese Musik hören, dann tanzt man förmlich nach vorne. Ich lade Sie ein, dass wir miteinander beten. Und wenn ich dann sage, wir singen vor dir, so können wir das natürlich nicht singen tun, aber wir können es sprechen, wir können den Tenor aufnehmen, der uns angesichts des Todes auch immer wieder tröstet und Hoffnung schenkt. Wenn ich sage, wir singen vor dir, dann sprechen wir gemeinsam. Christ ist erstanden von der Martha allen, des sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein, Kyrie eleison. Auferstandener, dein Grab ist leer. Verborgen gehst du durch unsere Zeit. Glauben wollen wir, dass du lebst von Ewigkeit zu Ewigkeit und fragen dich, wann wird das Sterben nicht mehr das letzte unentrinnbare Gewissheit sein unseres Lebens? Wann wird die Zeit nicht mehr von Abschied zu Abschied nach uns greifen? Du, unsere Hoffnung, die alles übersteigt, was wir hoffen können. Wir singen vor dir, Christ ist erstanden von der Martha alle. Des sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. Kyrie eleis. Wann, Herr, werden wir nicht mehr fragen müssen, warum Menschen töten, warum sie brandschatzen und quälen? Wann, Herr, wird das Wort Mensch keinen dunklen Abgrund mehr meinen? Du, unsere Hoffnung, die alles übersteigt, was wir hoffen können. Wir singen vor dir, Christ ist erstanden von der Martha alle. Des sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein, Kyrie eleis. Wann, Herr, werden wir vor dir nicht mehr von Opfern sprechen müssen, von Toten einer Pandemie und den tiefen Schäden des Lockdowns, von Leichen in Myanmar, von Verschleppten, von Vergewaltigten, von Versklavten, von Vermissten. Du, unsere Hoffnung, die alles übersteigt, was wir hoffen können, wir singen vor dir, Christ ist erstanden von der Martha alle. Des sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. Kyrie eleis. Wann, Herr, werden wir nicht mehr Fürbitte halten müssen für Sterbende, für Kranke ohne Hoffnung, für alle, denen das Leben nur noch ein trauriger, flüchtiger Atemzug ist? Du, unsere Hoffnung, die alles übersteigt, was wir hoffen können, wir singen vor dir, Christ ist erstanden von der Martha alle. Des sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein, Kyrie eleis. Wann, Herr, werden wir dich schauen, von Angesicht zu Angesicht, die Sterblichen den Auferstandenen, die Zweifelnden den Tröster, die Fragenden den fraglosen Gott. Du, unsere Hoffnung, die alles übersteigt, was wir hoffen können, wir singen vor dir, Christ ist erstanden von der Martha alle. Es sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein, Kyrie eleis. Auferstandener Herr, du gehst mit uns. Wo wir zweifeln und dich vermissen, bist du bereits unsere Lebensquelle, die niemals versiegt. In unseren Fragen bist du uns näher als wir uns selbst. So bergen wir uns in dir und beten, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie noch einmal kurz Platz. Herzlichen Dank für die Mitgestaltung durch Lied und Orgel und Klavier, Deborah Kohler. Herzlichen Dank auch nochmal dem Posaunenchor, der uns die Osterfreude schon entgegengeblasen hat. Herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank allen, die mitgestalten, immer dass dieser Gottesdienst stattfinden kann, auch in die Übertragung Häuser kommen kann. Vielen Dank für das, was Sie heute einlegen, das Opfer, das Sie heute einlegen, ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Herzlich lade ich Sie auch ein für morgen, für Sonntag, 11.04. Da findet hier um 9 Uhr wieder in Schopfloch ein Gottesdienst statt, und zwar mit Pfarrer Joos. Ich selber werde diese Woche Urlaub haben und dann ab dem 12. wieder im Büro zu erreichen sein. Dann möchte ich Sie noch einmal auf den Osterweg in Oberiflingen hinweisen. Der startet unten beim Kindergarten und führt dann hoch zum Sportplatz. Diesen Weg kann man auch ohne Smartphone gehen, aber mit Smartphone bietet er noch etwas mehr. Es ist für Kinder mit Quiz verbunden, aber es ist eben nicht nur für Kinder etwas, sondern es verbergen sich Lieder auf diesem Weg, es verbergen sich kleine meditative Stücke oder eine Osterbotschaft. Ich lade Sie einfach ein, diesen Weg zu gehen. Machen Sie auf den Weg nach Oberiflingen und lassen Sie sich mit hineinnehmen in diese Osterfreude. Und nun wollen wir uns unter den Segen Gottes stellen. Der lebendige und auferstandene Herr geht mit euch mit in euer Galiläa, in euren Alltag. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf über dir und schenke dir seinen Frieden. Amen.